Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur.
Aus urheberrechtlichen Gründen können wir leider im Podcast-Angebot die Musiktitel des nachfolgenden Gesprächs nicht voll ausspielen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir die Musikstücke ausblenden. In der Sendefassung von HR2 Kultur, Montag bis Freitag ab 12.05 Uhr, sind natürlich alle Musiktitel in voller Länge zu hören.
HR2 Kultur. Doppelkopf.
Marianne Koch, wir sitzen hier im Studio des Bayerischen Rundfunks und das ist für Sie ja fast ein Heimspiel, könnte man sagen.
Ja, muss man so sagen.
Denn im Programm Bayern 2 moderieren Sie ja jeden Samstag eine Live-Ratgeber-Medizinsendung.
Ich bin sozusagen die Studio-Expertin und habe einen sehr netten Moderator an meiner Seite, den Werner Buchberger. Und das heißt eben das Gesundheitsgespräch und das ist eine Live-Stundensendung über jeweils ein Thema aus der Medizin. Und die Leute können anrufen und Fragen stellen.
Was hat die für eine Resonanz, die Sendung?
Oh, ich denke eine gute, weil sonst würden wir es nicht schon so ewig lang machen und auch weitermachen.
Haben Sie noch weitere Studiogäste oder sind Sie dann die einzige Expertin?
Unterschiedlich. Manchmal haben wir noch Gäste dabei oder einen Gast, vor allem wenn wir eben auch die Stellungnahme der Naturheilkundigen dazu hören wollen. Das heißt, es gibt ja bestimmte Bereiche der Medizin, wo die Naturheilkunde eben doch sehr viel auch bewirken kann, sozusagen die alternative Seite des Menschen auch ein bisschen beleuchten kann und dazu etwas eben beitragen kann, dass es dem Menschen wieder besser geht. Und für Naturheilkunde bin ich nicht zuständig. Ich bin zwar interessiert, aber wir freuen uns dann immer, wenn wir da kompetente Gäste haben.
Provozierend gefragt, rufen die Leute von außerhalb an, weil sie die Ärztin Marianne Koch sprechen, hören und fragen wollen? Oder ist auch so ein bisschen dabei, dass es die prominente Marianne Koch ist, die ja nun früher mal eine berühmte Schauspielerin war?
Kann ich ganz eindeutig beantworten. Es geht nur um die Ärztin und nur um Auskünfte zu Gesundheitsproblemen oder zu Krankheitsproblemen. Wenn dazwischen irgendwelche Leute anrufen, die halt andere Interessen haben, dann werden die da sowieso im Vorfeld schon rausgefiltert.
Abgebügelt.
Aber ja, nee, nicht abgebügelt, ganz freundlich gesagt. Es geht hier um was Wesentliches und das andere ist ja vollkommen unwesentlich. Und ich denke, dass die Menschen eben heute sehr dankbar sind, wenn sie so eine Art von Lotsen bekommen, weil unser Medizinsystem so undurchsichtig geworden ist und die Ärzte keine Zeit haben, die Leute wirklich zu informieren, sie zu beraten, sie aufzuklären. Und ich denke, das macht auch den Erfolg unserer Sendung aus.
Ist es denn so, dass bestimmte Themen doch immer mehr gefragt sind? Also gibt es bestimmte Bereiche, die Sie auch immer wieder mal neu als Thema für die Sendung angeben, weil da ein großer Bedarf besteht?
Ja, also ich denke, Herz-Kreislauf-Krankheiten sind nach wie vor eine Sache, die offensichtlich ein bisschen schwer für sich zu akzeptieren ist, vor allem hoher Blutdruck. Aber selbstverständlich ist Krebs auch immer ein Thema, wo es ja auch ständig neue Entwicklungen gibt und wo die Leute in den Medien dauernd so große Meldungen hören, von denen sie aber erstens nicht genau wissen, was sie bedeuten und zweitens auch meistens nicht wissen, dass das Meldungen sind über Phase 2 oder 3 Studien, die aber keineswegs so aussagekräftig schon sind, dass man daraus eben dann therapeutische Konsequenzen ziehen könnte.
Und Thema älter werden?
Thema älter werden ist auch ein großes, riesiges Thema, aber das wird meistens eingepackt, weil niemand will Auskunft haben, wie mache ich es, jugendlich zu bleiben, sondern es wird meistens dann so eingepackt in beweglich bleiben, was ist denn mit meiner Wirbelsäule und was ist mit meinen Blutgefäßen und so. Und das ist ja auch der Grund, warum ich dieses Körperintelligenz, dieses Buch geschrieben habe, weil es genau darum geht natürlich.
Marianne Koch, nun ist ja Thema Älterwerden auch Ihr Spezialgebiet, könnte man sagen.
Ja, weil Sie haben ich das Buch geschrieben habe.
Ja, und auch Sie haben ja selber gewisse Erfahrungen auch schon mit dem Thema gesammelt. Wie erleben Sie denn eigentlich selber das Älterwerden?
Also es wird mir immer nicht so ganz geglaubt, aber ich habe eigentlich keine Probleme mit dem Älterwerden. Das liegt natürlich daran, dass ich das Glück habe, recht gesund zu sein oder gute Gene mitbekommen zu haben. Aber sicher auch darin, dass ich eben keine Probleme habe, mein Gesicht, was natürlich nicht mehr das Gesicht ist, das ich als 30-Jährige habe, in der Früh im Spiegel zu sehen und eigentlich ja ohne Trauer und ohne irgendwelche Oh Gott Gedanken zu sehen, sondern dass ich denke, dass jedes Alter seine auch ästhetischen Schablonen oder ästhetischen Vorbilder haben sollte und dass man sich eben nicht mit der von der Medienwelt so propagierten jungen Welt der 15 bis, ja, bis 25-Jährigen messen sollte. Ich denke, dass man eben ein gewisses Selbstbewusstsein braucht, um sich gegen diese ganze jugendversessene Gesellschaft zu wehren und zu sagen, hey, hör zu, ich sehe vielleicht ein bisschen anders aus als die Jungen, aber ich bin auch jemand.
Ja, aber wenn ich Sie so anschaue, wie machen Sie das? Sie sind nicht nur aktiv und sportlich und fit und beruflich noch voll drin, sondern Sie haben sich eben auch eine wunderbare Haut erhalten. Und was haben Sie da, persönliche Rezepte? Oder es sind ja nicht nur die Gene.
Es sind doch hauptsächlich die Gene. Aber ich habe mich immer, und zwar einfach aus Lust und Laune und nicht, weil man sagt, man muss es, ich habe mich immer sehr gesund ernährt.
Also
mit sehr viel Gemüse und Obst. Mhm. Das ist sowieso etwas, was ich sehr gerne esse. Ich habe nie geraucht, ganz wichtig, ja, bei der Haut. Ja, also ich kann das einer Frau eigentlich ansehen, ob sie längere Zeit geraucht hat.
Habe ich geraucht?
Sie sind zu jung, um das zu sagen, dass man das schon sagen könnte. Aber ich denke, bei vielen Leuten bilden sich da im Wald diese Falten. Ja, ich bin auch eigentlich mit meinem Leben und mit diesen interessanten Aufgaben, die ich so in jeder Lebensperiode hatte und habe, so zufrieden. Ich denke, das drückt sich auch irgendwie aus, auch meinetwegen auf der Haut.
Also es ist das
Also ich habe jedenfalls keine Schönheitsoperation und kein Botox und keinen solchen Blödsinn machen
chirurgische,
lassen.
Chirurgische
Eingriffe. Weder chirurgisch noch hormonell noch sonst irgendetwas, gar nichts.
Dann brauche ich das nicht mehr zu fragen.
Ja, gut.
Also eines sind die Gene, sagten Sie. Das andere ist die gesunde Ernährung. Das dritte ist sicherlich die körperliche Bewegung.
Ja, richtig.
Und das vierte, Frau Koch, sagten Sie eben, das finde ich da auch einen ganz wichtigen Punkt, ist seelische Ausgeglichenheit, Zufriedenheit im Beruf oder in der Familie, Glück.
Ja, das Gefühl, dass man eben noch aktiv sein kann, dass man Ziele hat, dass man ein aktiver Teil der Gesellschaft ist. Ich glaube, das macht wahnsinnig viel aus. Und wenn ich so an meine Patienten und Patientinnen denke, die habe ich ja bis 1997 gehabt, bis dahin hatte ich eine Praxis, da war eben oft diese Haltung, ja, Frau Doktor, lohnt sich das überhaupt noch für mich? Und ja, mein Gott, ich bin jetzt doch schon 65, das geht jetzt alles bergab. Also diese Art der Haltung, die ganz sicher eintritt aufgrund der Diskriminierung der Gesellschaft der alten Menschen, das ist natürlich etwas, was einen dann zu Boden drückt. Und wenn die Seele sich nach unten gedrückt fühlt, dann fühlt sich auch der Körper gedrückt. Und dann kann man eben nicht mehr frei ausschreiten und sagen, hey, also was ist los morgen und so.
Wir machen eine erste Musik. Sie haben sie ja selber ausgesucht, Sie haben sie auch mitgebracht. Wir spielen zuerst ein Stück von Schumann.
Ja. Also Robert Schumann hat ja wunderbare kleine Stücke geschrieben, nicht nur die Kinderszenen, sondern wie hier auch die Waldszenen, Opus 82. Und da gibt es ein Stück, was ich immer, ich weiß nicht, man hängt ja an den Stücken, die so an bestimmten Momenten des Lebens so eine Bedeutung haben oder denen man so eine Bedeutung gegeben hat. Und da ist der Vogel als Prophet, wie das Stück heißt, für mich sehr, ja, mit guten Erinnerungen verbunden. Und ich habe hier eine Aufnahme mitgebracht mit Andreas Häfliger am Klavier.
Würden Sie uns auch noch sagen, welche Erinnerungen damit zusammenhängen?
Verliebtheit natürlich.
Sie hören HR2 Doppelkopf am Tisch mit Marianne Koch. Sie war in den 50er und 60er Jahren eine der bekanntesten deutschen Filmschauspielerinnen, später dann Ärztin mit eigener Praxis hier in München, Internistin. Heute ist Marianne Koch Moderatorin, Medizinjournalistin und Autorin von Medizinbüchern. Wir hörten Robert Schumanns Der Vogel als Prophet in einer Aufnahme mit Andreas Häfliger. Marianne Koch, Sie wurden 1931 hier in München geboren. Ihr Vater war Kaufmann, Ihre Mutter Pianistin. War das eine musikalische, eine künstlerische Kindheit?
Ja, war es ganz sicher. Also es waren natürlich einige Handicaps da, so richtig in Musik zu schwelgen, einfach deshalb, weil sehr viele Menschen natürlich erstens mal im Krieg waren und andere eben sonst nicht die Möglichkeit hatten, das zu tun, was man heute zum Beispiel im Münchner Musikleben genießen kann. Aber wir hatten Hauskonzerte. Meine Mutter hat regelmäßig Sänger und ja auch Instrumentalisten eingeladen und ich durfte schon als ganz kleines Mädchen Noten umblättern, habe sie dadurch natürlich schnell gelernt. Ja, ich denke, dass dieses sich Aussetzen an Musik einer musikalischen Umgebung, das doch etwas ist, was Kinder unglaublich fördert. Ich habe das an mir gemerkt. Ich habe zwar nie gelernt, Klavier zu spielen. Das kommt eben davon, wenn man eine Mutter als Klavierlehrerin hat, dann geht das immer alles schief.
Gar nicht, ja.
Ja, genau. Aber meine Liebe zur Musik ist da sicher geweckt worden.
1933 kamen die Nazis an die Macht, da waren Sie
ja,
zwei Jahre alt, 1939 begann der Krieg, da waren Sie ein Grundschulkind. Was gibt es da für Erinnerungen an den Krieg, die Kriegszeit in München?
Also meine Erinnerungen gehen, wenn ich heute so zurückdenke, hauptsächlich, ich glaube schon an die Nächte in Bombenkellern und die Tatsache, dass man eben wirklich sehr, sehr wenig zu essen hatte, obwohl das dann nach dem Krieg eigentlich noch schlimmer war. Mhm. Aber ich denke, ich habe trotzdem durch die Tapferkeit meiner Mutter, die uns Kindern immer gesagt hat, es passiert euch nichts, wir gehen da zu den Nachbarn runter in den Keller, da kann nichts passieren. Ja, dadurch, dass wir eben auf das Kriegsende hinfieberten, weil meine Mutter sehr viele Beziehungen zu Menschen hatten, die emigrieren mussten, zu Juden, die Gott sei Dank noch rauskamen aus Deutschland. Ich habe deswegen auch keine Nazi-Kindheit gehabt, sondern immer eine der leisen Konspiration mit meinem Bruder und meiner Mutter. Nicht sagen, nicht auffallen, warten, bis der Krieg zu Ende ist.
Angst?
Ich habe eigentlich keine Angst gehabt. Komischerweise. Ich bin überhaupt ein relativ angstfreier Mensch. Relativ, ganz ist man das ja nie. Und ich denke, das verdanke ich eben dieser Tapferkeit meiner Mutter. Und dann nach dem Krieg bin ich natürlich voll beeinflusst worden von der ganzen amerikanischen Kultur. Wir waren ja amerikanische Besatzungszone und saß dann nach der Schule immer im Amerika-Haus und habe Zeitschriften gelesen und amerikanische Bücher gelesen. Hm. Dadurch konnte ich auch ziemlich schnell ganz gut Englisch. Und Musik eben auch wieder gehört. Also das ist mir geblieben, auch die Liebe zu Amerika, die ich dann auch später nochmal bestätigt bekam, als ich in Hollywood gearbeitet habe und wo die Leute wirklich ganz reizend zu mir waren, also die normalen Leute, nicht nur die Studiobosse. Diese Liebe zu Amerika ist geblieben.
Marianne Koch, Ihr Wunschtraum war ja immer, Ärztin zu werden. Mhm. Sie haben dann mit dem Studium begonnen und haben das nach 5 Jahren erstmal zur Seite gelegt. Sie waren nämlich damals schon erfolgreich geworden als Filmschauspielerin. Und da hat sie entdeckt, der Viktor von Trojanski mit dem Film Der Mann, der zweimal leben wollte.
Ja, das ist richtig. Also eigentlich entdeckt hat mich eine Fotografin. Ich war ziemlich früh dran. Ich hatte also mit 17 Jahren schon das Abitur. Das lag auch an diesen Nachkriegswirren, wo man dann einfach irgendwo sich in die Klasse setzen durfte, wenn man so einigermaßen mitkam. Und war damals mit 17 Jahren Medizinstudentin geworden und war, als diese Fotografin mich auf der Straße gesehen hat, war ich, glaube ich, 18 und ein bisschen was. Die suchten gerade händeringend angeblich nach einem Mädchen, was also eine bestimmte Rolle spielen sollte und sagte, wollen Sie sich nicht vorstellen. Und um es kurz zu machen, ich habe dann Probeaufnahmen gemacht zusammen mit einer Reihe junger Schauspielerinnen und habe die Rolle bekommen und wahrscheinlich nur deshalb, weil ich einen Beruf hatte und weil ich vollkommen lässig und locker war.
Sie mussten es nicht, Sie wollten es nicht unbedingt, sondern nee, Sie hatten Gelassenheit einfach.
Ja.
Sie wollten es also nur mal austesten sozusagen.
Ja, und zwar natürlich auch, ja, man ist neugierig,
ja,
und wollte mal schauen, wie sowas funktioniert, so in einem Filmatelier.
Warum haben Sie denn eigentlich nie eine Ausbildung gemacht zur Schauspielerin?
weil ich immer wieder abspringen wollte und weil ich mir gedacht habe, dann haben natürlich auch viele Leute gesagt, also wenn du jetzt anfängst, eine Ausbildung zu machen, dann geht's dir wie dem berühmten Tausendfüßler, der mal seine Füße zählen soll, dann bringst du alles durcheinander. Und da ich mit meiner normalen Art und Weise, ich sprach kein Dialekt, habe ich auch meiner Mutter zu verdanken, und mit meiner, damals hieß es Natürlichkeit, ziemlich einen Erfolg hatte und eben so ein Prototyp war, der nach dem Krieg eben sehr gefragt war, habe ich mich da durchgemogelt. Und natürlich learning while doing, das heißt, ich habe mir meine sogenannten schauspielerischen Fähigkeiten angeeignet, während ich schon einen Haufen Filme gemacht habe, aber ich habe immer gewusst, dass ich keine wirkliche Schauspielerin bin und dass ich, wenn es drauf ankäme, mal wirklich was zu zeigen von dem Handwerk des Schauspielers, dass ich da böse auf die Nase fallen würde. Es ging so weit, ich habe ein Angebot bekommen von dem berühmten Fritz Kortner, der hier Othello gemacht hat und der mir die Desdemona angeboten hat, also der Traum aller Träume. Und ich habe da 2-3 Mal mit ihm zusammen so Sprechproben gemacht und so. Und er hat mich ermutigt. Und ich bin dann, da war ich feige, abgesprungen. Aber ich denke, es war auch richtig. Er wollte jemand Unverbrauchten, klar. Aber er hätte dann wahrscheinlich, wenn es drauf ankäme, hätte er meine Defizite eben doch nicht verkraftet.
Aber Sie haben ja nun auch einige Preise bekommen und Sie haben wunderbare Filme gemacht. Ich denke nur an Zuckmeyers Des Teufels General. Dafür haben Sie auch damals den Filmpreis bekommen.
Ja, aber ich war so eine Verrückte, so ein verrücktes Mädchen, wie diese Dido in Zuckmeyers Teufels.
Also da haben Sie, würden Sie sagen, eher sich selber gespielt.
Ja, genau.
Marianne Koch, ich nenne nur noch mal ein paar andere Filme oder ein paar Schauspieler, mit denen Sie gespielt haben. Rühmann war dabei, dann war
Uwe Fischer. Der war übrigens sehr nett zu mir, Rühmann, was er sonst nicht immer war, wie man kolportiert. Aber wir haben uns gut verstanden und ja, es war kein Problem.
Kurt Jürgens, in Des Teufels General.
Ja.
Welches war Ihr Lieblingsfilm von Ihren eigenen?
Oh Gott, darüber habe ich so lange nicht mehr nachgedacht. Überhaupt, wie diese ganze Filmgeschichte ist für mich so weit weg, also vor allem emotional so weit weg. Ich habe da wirklich Schwierigkeiten. Was ist mein? Im Nachhinein ist natürlich Für eine Handvoll Dollar mein Lieblingsfilm. Weil
Sergio Leone war das.
Sergio Leone und tolle Dreharbeiten.
Mit Clint Eastwood.
Ja, mit Clint Eastwood. Ja. Ein Clint Eastwood, der damals überhaupt noch nicht bekannt war. Der hat so ein paar B-Pictures gemacht und Fernsehserien in Amerika. Und wurde dann von Sergio Leone da ausgesucht. Und diese Spaghetti-Western, das war ja der erste von denen, den hat man natürlich keine Chance gegeben. Und dann plötzlich, zack, war das ein so riesen Erfolg. Und natürlich ist heute, ich habe vor ein paar Jahren den Film nochmal gesehen, und dann sieht man natürlich schon, dass dieser Sergio Leone ein absolut genialer Regisseur war.
Ja, nicht? Ja, ich kenne andere Filme von ihm und die sind einfach...
Amerika, und er hat ja Gott sei Dank einige gemacht.
Ja. Marianne Koch, Sie haben ja nun auch andere Filme gedreht. Sie sagen, Sie denken gar nicht mehr so gern an die Zeit, an die vielleicht noch etwas weniger gerne. Das klingt schon ganz schlimm.
Ich habe 70 Filme gemacht.
Ja, ich weiß. Also es gab zum Beispiel auch Wetterleuchten am Dachstein oder Skandal im Mädchenpensionat. Ja. Und da haben Sie ja doch immer den gleichen Typ verkörpert. Das war so das adrette, naive, junge Mädchen. Waren Sie das? Sie sagten vorhin, Sie haben im Grunde nicht gespielt. Waren Sie damals so? Wie sehen Sie das von heute?
Also ich war schon sehr viel gebremster in meiner Persönlichkeit, als ich das heute bin.
Ist das wahr?
Gebremst, ja, das kann man wohl sagen. Auch ein bisschen schüchtern und ja, so ein idealistisches Mädchen, was sich eben so wahnsinnig freut, jetzt so das Leben anzufangen, das war ich schon. Aber ich meine, man braucht diesen Film, braucht man keine tiefere Bedeutung zu geben, auch den einzelnen Rollen nicht. Das war halt, man wurde halt gefragt, ob man da mitspielen wollte, und dann waren da ganz interessante Leute, die da auch spielten, und hat man es halt gemacht und halt da weiter nicht drüber
nachgedacht. Nachkriegsunterhaltung,
ja.
Ich habe in einem Artikel einen Satz gelesen, der hat mir sehr gut gefallen. Es habe Ihnen nämlich in der damaligen Zeit 2 Dinge gefehlt. Das eine sei der winzig kleine Makel gewesen. Und das kann man ja nur wirklich sehen. Den gab es einfach nicht.
Ich weiß, welchen Artikel Sie meinen. Der war in der FAZ.
Ja.
Also ich sehe das vollkommen anders. Ich war überhaupt keine schöne Frau in dem Sinne. Der Makel sollte sozusagen, wenn ich den gehabt hätte, den äußeren Makel, dann hätte ich eine Riesenkarriere gemacht, weil ich dann etwas gehabt hätte, also international. Zu kompensieren hätte. Und so. Das war unglaublich liebenswürdig, aber absolut unrichtig.
Ich wollte auch eigentlich auf den zweiten Teil dieses Satzes kommen. Da steht nämlich, das, was Ihnen auch gefehlt habe, sei der große Ehrgeiz gewesen. Und da denke ich mal, Das stimmt vielleicht, der große Ehrgeiz in Bezug auf Schauspielerei oder ja, der Ehrgeiz überhaupt?
Auf Schauspielerei und vor allem eben deshalb, weil ich natürlich die ganze Zeit wusste, dass ich wieder zur Medizin zurückgehen wollte und weil ich eben auch keine Illusionen hatte über meine Fähigkeiten, eine große Schauspielerin zu sein. Und insofern habe ich eben doch einen großen Ehrgeiz, weil ich das, was ich tun will, natürlich sehr gut machen wollte und will. Und dieses Gutmachen, das habe ich zwar schon von Film zu Film immer getan. Ich habe natürlich nicht da so herumgeschludert. Ich habe meine Texte anständig gelernt und ich habe natürlich mich wahnsinnig bemüht. Aber der große Ehrgeiz galt einer anderen Sache, nämlich der große Ehrgeiz galt meiner Liebe zur Medizin und eben es doch noch zu schaffen, Ärztin zu werden. Und das habe ich dann ja auch geschafft.
Und darüber reden wir gleich nach der nächsten Musik, Frau Koch. Das ist jetzt etwas von Josef von Westphalen. Was haben Sie da ausgesucht?
Josef von Westphalen, das wissen Sie ja, ist ein sehr amüsanter Schriftsteller, der so verrückte Romane geschrieben hat, zum Beispiel also der Liebessalat, Dichtung und Wahnsinn oder eben diese legendären sogenannten Duckwitz-Romane im diplomatischen Dienst und so weiter. Und da hat er in diese Romane immer kleine CDs mit Jazz reingelegt. Er hat eine wahnsinnig schöne Sammlung über alte Jazzaufnahmen und behauptete immer, dass man mit Jazz die Herzen der Frauen gewinnt. So heißt auch eines seiner Romane. Und aus der Fortsetzung dieser CD, also aus der nächsten, habe ich jetzt rausgesucht eine Aufnahme mit Mary Bryant und dem Lester Young von dem Evergreen On the Sunny Side of the Street.
Your coat, get your hat, leave your worries on the doorstep. Just direct your feet to the sunny side of the street. Can't you hear the pitter-patter? The happy tune is yours. Life can be sweet on the sunny side of the street. I used to walk in the shade, kept my blues.
HR2 Doppelkopf am Tisch mit Marianne Koch, die heutige Medizinjournalistin und Buchautorin. Früher war sie Schauspielerin und Ärztin. Mein Name ist Sylvia Schwab. Wir haben gerade gehört, On the Sunny Side of the Street, Marianne Koch. Ist das auch so ein bisschen ein Lebensmotto, was über Ihrem Leben steht?
Also sagen wir mal, ich habe sehr viel Glück gehabt. Ich habe Ups und Downs gehabt in meinem Leben, ja, wie jeder andere auch. Aber ich habe schon auch die sonnigen Seiten gehabt und habe sie und genieße sie auch. Ich würde ganz gerne noch was sagen zu dieser Filmgeschichte da in Amerika. Man muss sich das so vorstellen, dass eben doch eine große Versuchung war, diese ganze Filmkarriere, weil ich mich später dann oft auch gefragt habe, Mensch, warum hast du es nicht früher abgebrochen und warum hast du es überhaupt gemacht, wenn du so genau wusstest, was du wolltest. Aber es war eine große Versuchung. Da war also dieses graue Nachkriegsdeutschland. Und Sie dürfen nicht vergessen, ich bin 1955 nach Amerika rübergekommen, mit einem Hollywood-Vertrag bereits in der Tasche. Da musste ich mich nicht beweisen, irgendwas. Und bin mit Ella Fitzgerald übrigens rübergeflogen, damals mit der Super Constellation. Sie saß neben mir und hat mich vor den amerikanischen, speziell vor den Los Angeles und Hollywood-Männern gewarnt. Das war auch gut so.
Das wäre aber eine eigene Sendung, nehme ich mal an, das Thema.
Und es wurde der berühmte rote Teppich ausgerollt, natürlich nicht für mich, sondern für Ella. Aber dann allein die Fahrt zum Beverly Hills Hotel und der Orangensaft in der Früh in der silbernen Schale mit Eis drin. Und ich weiß nicht, das war eine solche Glitzerwelt. Und damals war Hollywood natürlich auch noch viel glitzeriger als heute, wo es so eine richtige Fabrik ist, wo eben diese Dinge hergestellt werden. Mhm. Das war schon sehr verführerisch, nicht? Und insofern muss ich mir und muss man mir verzeihen, dass ich da in diese Glitzerwelt abgedriftet bin für einige Zeit.
Also ich glaube, dass kein Hörer Ihnen das verzeihen muss, ne? Einzige, der das verzeihen muss, sind Sie selber. Und ich denke, es ist ganz wunderbar, dass Sie das 20 Jahre für die deutschen Zuschauer getan haben. Also die Begeisterung ist doch ungeheuer gewesen. Aber Sie haben es eben dann doch aufgehört. Sie haben ganz neu nochmal angefangen. Sie haben die Filmerei hinter sich gelassen. Sie haben das Medizinstudium wieder aufgegriffen und saßen plötzlich als inzwischen 40-Jährige in einem Hörsaal hier in München mit lauter 20-Jährigen. Das war doch sicherlich auch eine ganz merkwürdige Situation, oder?
Ja, es war sehr komisch. Also das Tolle war, dass ich mein Physikum hatte. Und es war eine staatliche Prüfung und die brauchte ich nicht mehr zu machen.
Die war anerkannt.
Die war anerkannt, was ziemlich absurd war, weil natürlich die ganze Medizin sich in 20 Jahren unglaublich fortentwickelt hat. Also zum Beispiel Biochemie oder so, das hat alles nicht mehr gestimmt. Gut, die Anatomie hat sich nicht so geändert.
Ja.
Aber immerhin, das war da und ich brauchte nur noch die klinischen Semester zu machen. Und ich habe dann festgestellt, also zunächst mal war ich natürlich, ja, bunte Kuh ist gar kein Ausdruck. Aber ich habe dann festgestellt, dass die Kommilitonen, die Buben und Mädchen da um mich rum.
Kinder?
Kinder waren sie gar nicht mehr ganz. Dass die nach einiger Zeit gespürt haben, dass es mir ernst war und dass ich halt auch um 8 Uhr wie die auch in der Chirurgievorlesung saß und dass ich gezittert habe vor den Klausuren. Wir waren dann ziemlich schnell so eine Gruppe, die dann bis ins Examen auch zusammengeblieben ist. Und das war eigentlich kein Problem, komischerweise.
Und die Professoren umgekehrt?
Ja, da gab es solche und solche. Da gab es solche, die sich gesagt haben, so, der mache ich es jetzt ganz besonders schwer. Und dann gab es die anderen, die also fast liebedienerisch gesagt haben, ja, was soll ich Sie denn fragen, was wissen Sie denn? Also nicht ganz so schlimm natürlich. Also mit anderen Worten, es war halt so ganz normal, wie es eben überall ist. Und ich habe da nach 3,5 Jahren ein sehr gutes Examen gemacht, zusammen mit meinen 3 Freunden aus der Gruppe. Wir haben alle 3 ein 1er Staatsexamen gemacht.
Schön.
Ja, toll. Wie ich überhaupt sagen muss, dass dieser Absprung von dieser Filmwelt hinüber in die Ernsthaftigkeit der Medizin und zu den Kranken und den Krankheiten und dieses wirklich zuverlässig da sein müssen, das alles lernen müssen, das ist schon etwas, worauf ich heute noch stolz bin.
Sie haben dann in Haidhausen eine Praxis aufgemacht, Marianne Koch, und dort sozusagen also den Traumberuf, den Sie immer hatten, dann endlich mal praktizieren können.
Ich habe vorher noch 10 Jahre in der Klinik gearbeitet, habe erst noch einen internistischen Facharzt gemacht. Ja.
Ich wollte das Ganze jetzt
ein bisschen verkürzen. Ja, und dann habe ich die Praxis noch aufgemacht.
Ja, und wie war denn dann wirklich die Wirklichkeit? Ich meine, dann waren Sie ja inzwischen Anfang 50, als Sie beruflich richtig eingestiegen sind.
Ja.
Wie war die Wirklichkeit dann im Verhältnis zu den Vorstellungen?
Also der Einstieg war natürlich schon auch im Krankenhaus. Da müssen Sie ja schuften wie nochmal was. Ne?
Ja.
Aber also mit Nachtdiensten, mit Intensivstation betreuen, mit allem drum und dran. Aber diese eigene Praxis war da natürlich noch ein weiterer Schritt. Und das war schön hier in Haidhausen. Das ist ja keine Schickimicki-Gegend. Im Gegenteil.
War damals keine Schickimicki-Gegend?
Nein, inzwischen ist sie noch ein bisschen aufgewertet worden. Aber damals lebten sehr viele Gastarbeiter, Rentner und Rentnerinnen und so das ganz normale Volk. Und das hat mir auch großen Spaß gemacht. Ich habe auch Hausbesuche gemacht. Und ja, man hat da das wirkliche Leben doch noch ein bisschen besser kennengelernt.
Nun ist ja eines merkwürdig. Als Arzt ist man jemand, der sich in jemand anders hineindenkt, der berät. Als Filmschauspielerin ist man ja eher jemand, der im Mittelpunkt steht oder immer wieder versucht, auch sich selber sehr extrovertiert nach außen zu zeigen. Das sind ja 2 Eigenschaften, die eigentlich gar nicht gut zusammenpassen. Was konnten Sie besser?
Also
oder wie ging das?
Ich war als Filmschauspielerin nie jemand, der sich selbst präsentieren konnte. Und deswegen, das ist der eigentliche Grund, warum ich auch nie ein Star war. Auch hier nicht. Ich war sehr gut bekannt und bekam dann auch sehr schöne Rollen. Aber ich war nie ein Star. Und dieses auf sich selber als den Mittelpunkt der Welt schauen, was ja, wie Sie sagen, offensichtlich die Voraussetzung ist, damit alle anderen auch auf einen schauen, das habe ich nie gekonnt und das wollte ich auch nicht. Und insofern ist die Frage sehr, sehr einfach zu beantworten. Das Zuhören ist natürlich das Schöne.
Jahrelang sind Sie aber, soweit ich weiß, neben Ihrem Studium und auch der späteren Arbeit als Ärztin noch tätig gewesen als Moderatorin in dieser Talkshow in Radio Bremen, 3 nach 9.
Ich war bei 3 nach 9. Ich habe manchmal, also nicht sehr häufig, aber hin und wieder diesen berühmten Club 2 moderiert als Gastgeberin in Österreich, im österreichischen Fernsehen. Und ich habe dann 10 Jahre lang im WDR das Medizinmagazin gemacht. Also eine Sendung, eine Medizinsendung, wie sie heute eigentlich häufiger ist. Damals gab es so etwas noch nicht, wo der Patient im Mittelpunkt steht und wo man eben über die verschiedenen Krankheiten oder Befindlichkeiten oder Probleme im Gesundheitswesen und bei den Patienten gesprochen hat.
Was Sie heute hier im Bayerischen Rundfunk machen, ist im Grunde eine Folge und eine ähnliche Sendung, wie das damals schon begonnen hat.
War ein bisschen anders, weil da niemand anrufen konnte, aber es war im Grunde auch schon etwas, von dem ich glaube, dass ich dazu, wenn man das selber sagen kann, ein Talent habe, nämlich die Übersetzung von sehr komplizierten medizinischen Tatsachen, Fakten in eine normale Sprache und in eine, also auch meinetwegen so bildhaft, dass es jeder versteht. Das verdanke ich meinen Patienten, weil ich in der Zeit, als ich die Praxis hatte, natürlich versucht habe, den Patienten ihren Körper und das, was nicht dran stimmt und was man tun müsste, so darzustellen, dass sie es verstanden haben. Teilweise mitgeschrieben, so kleine Zeichnungen gemacht und so. Also dieses Gespräch mit dem Patienten war für mich etwas ganz Wichtiges für meine Arbeit als Ärztin. Und da habe ich eben gelernt und auch gemerkt, was wird verstanden, was wird nicht verstanden. Wobei es ja absurd ist, was die Menschen von ihrem Körper wissen.
Beziehungsweise nicht wissen.
Und zwar unterschiedslos, ob das jemand ist, der gerade eben Grundschule und ein paar Jahre Hauptschule hat oder ob das ein Universitätsprofessor ist, der, wenn er nicht gerade Medizin studiert.
Ja, oder auch nicht wissen wollen.
Ja, die Ängstlichkeit auch, es könnte etwas sein, aber bei Menschen, die gesund sind, könnte man doch eigentlich annehmen, dass sie sich für ihren Körper interessieren. Und das ist aber vielleicht der Fall, bloß eben unsere Ausbildung auch in den Schulen ist eben so lächerlich. Kinder müssen zwar irgendwas über den Körper lernen, es geht aber hier rein, dort raus. Und es ist eine Art von Unterricht, die eigentlich keine Nachhaltigkeit hat. Deswegen gibt es ja auch eine Reihe von Leuten, da gehöre ich auch dazu, die sagen, Mensch, schick doch die Kinderärzte in die Schulen, so wie die Polizisten in die Schulen gehen, um Verkehrsunterricht zu machen und lasst in den einzelnen Klassen mal die hauptsächlich wichtigen Dinge 2-3 Mal im Schuljahr diskutieren. Also die Ernährung, dann hätten wir vielleicht nicht so viele überernährte
dicke Kinder.
Oder die Wichtigkeit von Bewegung, damit die überhaupt mal feste Knochen bekommen und so. Das heißt, die Kinder müssten einfach eine bessere Beziehung zu ihrem Körper und eine größere Wachsamkeit in Bezug auf ihren Körper bekommen.
Haben Sie da auch Unterschiede beobachtet, Marianne Koch, was Frauen und Männer betrifft im Umgang mit dem eigenen Körper? Denn das beobachte ich doch immer wieder.
Ja, ja, das stimmt schon. Also die Frauen gehen ein bisschen behutsamer mit ihrem Körper um. Ich glaube aber, dass das etwas damit zu tun hat, dass sie erstens mal diese monatliche Umschichtung aller Hormone haben und sie sich da einfach dafür interessieren müssen, was da eigentlich los ist. Und das Zweite ist, dadurch, dass sie nicht nur schwanger sind und diese 9 Monate Schwangerschaft aushalten müssen, sage ich mal, oder genießen müssen, sondern hinterher auch mit ihren Kindern umgehen müssen, wo sie ja auch ein bisschen was erfahren. Also da ist die Bereitschaft, sich selber mal zu informieren, was eigentlich im Körper los ist, viel größer. Und bei den Männern wird das alles weggeschoben und dann heißt es, ach, lass mich in Ruhe und gesund ernähren und Vorsorgeuntersuchungen, hab keine Zeit und so. Für die ist was anderes wichtiger. Also fortkommen im Beruf und so. Dabei müssten sich ja eigentlich die Männer genauso für ihren Körper interessieren und gerade für ihr Cholesterin und für den Blutdruck und alles, weil sie durch den Stress im Beruf und in der Behauptung gegenüber der Konkurrenz haben sie ja noch zusätzliche Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-Krankheiten.
Sie haben sich, Frau Koch, für diese Sendung ursprünglich nur Bachmusik gewünscht, beziehungsweise mir erzählt, dass Sie sehr gerne nur Bachmusik gespielt hätten. Und jetzt endlich bekommen Sie Ihren Bach. Was haben Sie da ausgesucht und warum gerade Bach? Was mögen Sie so besonders an ihm?
Ich habe immer wieder so unterschiedliche Phasen, wo ich also einen Komponisten besonders viel und oft und gerne höre, Mozart oder Haydn oder ja auch mal Schumann. Aber Bach ist so etwas, was eigentlich die ganze Zeit so durchgeht durch mein Leben. Und ich habe ihn, weil man ja immer so schön kurz sein muss im Rundfunk, habe ich ihn etwas herausgesucht. Das ist eine Bearbeitung, eine Bach-Bearbeitung von Busoni, nämlich ein Choralvorspiel. Ich rufe zu dir, Herr Jesus Christ. Und es wird gespielt von Dino Lipatti. Dino Lipatti ist leider seit 50 Jahren tot, aber das ist eine seiner berühmten Einspielungen, und ein bisschen was kann man in der alten Aufnahme durchhören von dem, was ihn als Pianisten ausgezeichnet hat.
Zwei Doppelkopf. Heute ist Marianne Koch zu Gast, frühere Schauspielerin und Ärztin, heute Medizinjournalistin und Buchautorin. Marianne Koch, wir haben über das Älterwerden gesprochen, über das Jungbleiben im Alter, über ihre Jahre als Schauspielerin und über ihre Arbeit als Ärztin. Heute sind Sie Medizinjournalistin, Sie moderieren Seminare und Sie haben einige Bücher geschrieben und Sie sind Präsidentin der Deutschen Schmerzliga.
Ja.
Was ist die Deutsche Schmerzliga und was haben die
Ziel? Die Deutsche Schmerzliga ist ein Zusammenschluss von Patienten. Also es ist eine Patientenorganisation, die sich ins Leben gerufen hat, weil die Versorgung der Schmerzpatienten in Deutschland vor 10 Jahren, aber heute immer noch, wenn auch nicht mehr so schlimm, wirklich im Argen lag. Also wir sind da ein absolutes Entwicklungsland, weil sehr, sehr lange der Schmerz eben nicht als eine eigenständige Krankheit erkannt worden ist, sondern weil man immer versucht hat, an den Ursachen anzusetzen. Und das Schmerzgedächtnis und die Tatsache, dass der Schmerz eben eine chronische Krankheit werden kann, zwar wissenschaftlich erkannt hatte, aber das nicht umgesetzt hat. Und die Ärzte wussten da auch viel zu wenig davon. Es wird heute noch nicht überall in den Universitäten den jungen Medizinern, angehenden Medizinern vermittelt.
Ich möchte das nochmal festhalten. Das heißt, der Schmerz kann selber zur Krankheit werden. Er ist nicht mehr nur eine Begleiterscheinung und ein Zeichen für eine andere Krankheit, sondern er wird selbst zur Krankheit.
Richtig. Der Schmerz ist eine Sache, die der Körper, also vor allem das Gehirn und das Rückenmark, lernen kann. Das heißt, wenn ein Schmerzreiz immer wieder kommt und es werden keine ausreichenden Mittel dagegen gegeben, dann kann er sich in die Zellen, in bestimmte Zellen im Gehirn einbrennen. Das ist eine Prägung. So wie Sie gelernt haben als Kind das Einmaleins, das haben Sie heute noch drin, so kann sich auch Schmerz als Information, das ist ja eine elektrische und durch Botenstoffe übertragene Information, in die Gehirnzellen einbrennen. Und wenn das einmal erfolgt ist, dann kann, sagen wir mal, die Wunde, die das ausgelöst hat,
die Ursache
weg sein. Sie wissen es vom Phantomschmerz her.
Ja,
das Leute, die also ein Bein amputiert bekommen zum Beispiel, dass die schwören, dass das Bein noch dran ist, weil ja
der
Zeh so wahnsinnig wehtut. Nicht? Also diese ganzen Tatsachen, die aber schon lange bekannt sind, die werden nicht richtig umgesetzt in Deutschland. Das heißt, wir haben immer noch, vielleicht durch unser christliches Erbe, so die Vorstellung, ja, Schmerz ist was Gutes, denn durch Schmerzen sollst du also zu einem höheren Wesen werden oder was weiß ich, oder mehr im Jenseits an Guten bekommen, was weiß ich.
Also ich sehe das weniger religiös als finanziell. Ist es nicht gerade ein finanzielles Problem?
Es ist kein finanzielles Problem, weil die Leute, die von Anfang an eine anständige Schmerztherapie bekommen, und man weiß ja inzwischen, was man geben muss für unterschiedliche Schmerzen, sehr unterschiedliche Mittel. Die sind erstens mal wieder arbeitsfähig und haben also eine normale Lebensqualität. aber sie sind auch für das Gesundheitssystem sehr viel billiger, als wenn sie dann später als Patienten, Frührentner und jede zweite Woche zu ihrem Doktor rennen müssen, um da wieder neue Spritzen zu kriegen, was weiß ich. Also es ist kein finanzielles Mittel, sondern es ist eine Verschleppung der Erkenntnisse, die eben nicht richtig an die Ärzte und auch nicht an die Patienten weitergegeben wurden. Und da setzt die Schmerzliga ein, will informieren, will die richtigen Ärzte, die das inzwischen gelernt haben, vermitteln und will vor allem auch im Gesundheitssystem, da haben wir ja sehr viel erreicht, Gott sei Dank mit Frau Schmidt und allen, dass das eben chronisch Kranke sind, die auch die entsprechenden Vergünstigungen dann bekommen vom Gesundheitssystem.
Marianne Koch, Sie haben in Ihrem Leben unheimlich viel Verschiedenes geleistet. Sie hatten Familie, Ihren Beruf, Sie sind Präsidentin der Schmerzliga geworden, Sie machen Moderationen, Sie schreiben Bücher. Was ist denn eigentlich der Motor, der Sie so antreibt?
Ich weiß es nicht. Ich glaube, es ist einfach die Freude daran, etwas machen zu können und die Neugier, sich auf neue Dinge einzulassen. Ich bin ja auch jetzt zum Beispiel in jeder Woche gezwungen, mich wirklich auf dem Laufenden zu halten und die neuesten Erkenntnisse der Medizin zu lernen und mir anzuschauen, damit ich Bescheid weiß, wenn ich da am Samstag in meiner Sendung etwas gefragt werde. Das heißt, es ist einfach die Lust am Lernen. Ich bin jemand, der wahnsinnig gerne lernt.
Und das auch immer noch können? Also je älter man wird, desto schwerer fällt es doch eigentlich.
Das stimmt nicht. Das muss also ich also schon heftig bestreiten. Ich habe das gemerkt, als ich mit 40 Jahren nochmal in die Medizin eingestiegen bin. Ich konnte damals ganz eindeutig besser lernen als mit 18 Jahren. Das heißt, ich habe mich besser gekannt und ich konnte auch den Stoff besser strukturieren. Ich wusste, wie ich das mache, um einen bestimmten Stoff zum richtigen Zeitpunkt in mich reinzukriegen. Und das geht ja weiter. Man weiß ja inzwischen, dass man bis ins hohe Alter lernen kann, nur dass es ein bisschen länger dauert. Also wir haben praktisch unsere Lernfähigkeit. Können wir uns erhalten bis ins hohe Alter?
Wenn wir dabei bleiben, wenn wir weiter lernen.
Genau. Das ist das Wesentliche. Ja. Wir dürfen nur nicht irgendwann sagen, so das war's und jetzt interessiert mich nichts mehr, was ich an Neuem erfahren und was ich an Neuem abspeichern könnte.
Könnten Sie sich vorstellen, nochmal vor die Kamera zu treten, heute mit den vielen Jahren Abstand, mit der ganz anderen Lebenserfahrung, mit der Gelassenheit?
Das würde ich unter gar keinen Umständen tun. Ich bin ja hin und wieder vor der Kamera, aber eben nur mit medizinjournalistischen Sachen. Aber diese Sache mit der Schauspielerei, das ist von einem Tag auf den anderen vor über 30 Jahren vorbei gewesen.
Schade. Das bleibt uns also nur in Anführungsstrichen, Ihre Bücher zu lesen und dann eben doch noch einmal des Teufels General anzusehen.
Wenn es wieder mal im Fernsehen kommt.
Wenn es mal oder in der Videothek sich auszuleihen. Wir verabschieden uns mit einer letzten Musik, Marianne Koch. Und da haben Sie ausgesucht ein Stück von Haydn.
Ich liebe sehr diese Sonaten von Joseph Haydn. Gibt es auch wunderschöne Interpretationen von Brendel und von allen möglichen Pianisten. Ich habe aber jetzt für diese heutige Sendung ausgesucht eine Aufnahme mit András Schiff, dem ungarischen Pianisten. Und zwar ist es die Sonate in C-Moll, Hoboken-Verzeichnis 1620.
Bevor wir die Musik hören, möchte ich mich bei Ihnen, Marianne Koch, ganz herzlich bedanken für dieses Gespräch und Ihnen vor allem Glück wünschen für Ihre weiteren Pläne, weitere Bücher, weitere Arbeit.
Dankeschön, Frau Schwab.
Sie hörten den Doppelkopf in HR2 Kultur in der bearbeiteten Podcast-Version. In der Sendefassung sind alle Musiktitel in voller Länge enthalten. Die Sendung wird ausgestrahlt von Montag bis Freitag, jeweils ab 12.05 Uhr. HR2 Kultur. Ermöglicht durch Ihre Gebühren.